Die Pressesprecherin der großen Kreisstadt Auerbach Schlema ist gerade umgefallen. Hilfe, was machen wir jetzt?
Was machen wir denn jetzt? Natürlich kontrollieren wir erstmal die Atmung. Das ist erstmal das Wichtigste. Aber das habe ich schon gemacht. Sie atmet noch. Mal sehen, wie lange noch.
Wir haben Glück.
Mal sehen, wie lange noch. Dann wird man sie erstmal in die stabile Seitenlage legen.
Liegt sie doch schon fast.
Ich habe jetzt gerade festgestellt, die Atmung hat ausgesetzt. Am besten, wir nehmen jetzt den Defibrillator zur Hand.
Das sieht ja erstmal ganz harmlos aus. Wie mache ich den jetzt an?
Den machen wir an am grünen Knopf. Das muss ich jeder merken. Das Wichtigste, grüner Knopf.
Übungsszenario 2. Erwachsener Patient. Alarmieren Sie den Rettungsdienst.
Also der sagt mir sogar, dass ich jemanden anrufen muss.
Richtig.
Machen Sie den Oberkörper des Patienten frei. Ziehen Sie die grüne Lasche, um die Elektroden zu entnehmen.
So, das sollten wir jetzt so tun.
So, also das echte Gerät sagt natürlich nicht Pause, das habe ich jetzt so eingegeben. Ich will nur zeigen, das Gerät spricht quasi immer in der Schleife, beginnt immer wieder von vorn, damit es also nicht schneller ist wie wir. Es dauert eine gewisse Zeit, bis wir die 112 gewählt haben. Es dauert eine gewisse Zeit, bis wir den Oberkörper des Patienten freigemacht haben. Es dauert eine gewisse Zeit, bis wir die grüne Lasche unten vorne am Gerät gezogen haben, um die Elektroden zu entnehmen.
Die sehen erstmal aus. Ich will Ihnen das gerne auch ein bisschen erklären. Also das sind dünne Drähte dran. Das sieht erstmal harmlos aus. Und es ist auch gleich aufgezeichnet, wo ich sie kleben muss.
Richtig. Hier ist aufgezeichnet, an welcher Stelle des Körpers welche Elektrode aufgeklebt werden muss. Selbst wenn man die vertauscht, wäre das kein Problem. Also auch das ist ganz leicht zu handhaben. Dann zieht man diese Klebeelektroden einfach ab.
Das klebt? Jawohl, ja, das es klebt. Wie Vogelleim, würde man sagen.
Klebt die dann an der entsprechenden Stelle auf den nackten Oberkörper des Patienten. Und dann geht das Gerät auch weiter, wenn das merkt, aha, jetzt kommt da ein Signal und geht weiter. Ich drücke jetzt einfach mal weiter und dann werden wir sehen, wie das Gerät weiter das Ganze handhabt.
Kleben Sie die Elektroden, wie in der Abbildung dargestellt, auf die entblößte Brust des Patienten. Drücken Sie die Elektroden fest auf die Haut des Patienten.
So, jetzt kommt für mich die erste Frage.
Herzrhythmus wird analysiert.
Da, jetzt,
den Patienten nicht berühren. Pause.
Jetzt kommt für mich die erste Frage. Jetzt habe ich das aufgeklebt an einem Patienten, von dem ich, also wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Als erstes rufe ich die 112 an. Als nächstes entblöße ich den Patienten sozusagen, klebe auf. Und jetzt geht bei mir schon die Verunsicherung los. Was passiert denn jetzt, wenn der gar nichts hat?
Wenn der nichts hat, dann wird das Gerät es feststellen. Das Gerät wird also jetzt messen, wie ist der Herzschlag des Patienten? Ist überhaupt noch ein Herzschlag vorhanden? Ist kein Herzschlag mehr vorhanden oder ist eventuell ein Kammerflimmern vorhanden? Und wird dann entsprechend Anweisungen geben. Es wird, ich mache einfach weiter und dann hören wir es uns an.
Analyse läuft. Den Patienten nicht berühren. Vom Patienten zurücktreten. Schock empfohlen. Pause.
Ja, also hier haben wir gehört, vom Patienten zurücktreten, Analyse läuft, Schock empfohlen. In dem Fall hat das Gerät festgestellt, hier ist ein Kammerflimmern vorhanden. Das Herz muss also mal kurz auf Null geschaltet werden, um dann wieder im richtigen Rhythmus weiterzuschlagen.
Und das macht...
Drücken Sie jetzt die orangefarbene Schocktaste.
Das ist das Moment.
Sie jetzt die orangefarbene Schock abgegeben.
Das ist ein rosa oder orangefarbenes Herz.
Pause.
Ja. Der Schock wird abgegeben und zwar nur in dem Moment, weil das sind auch viele Fragen in den Kursen. Kann ich da selber einen Stromschlag bekommen oder was ist, wenn ich zu zeitig drücke? Nein, nur in dem Moment, wo das Gerät feststellt, dass es nötig ist. Und nur dann, wenn das Gerät sagt, jetzt drücken Sie jetzt die orangefarbene Schocktaste. Nur in diesem kurzen Zeitfenster wird der Schock bereitgestellt und wird auch abgegeben.
Mhm. Also das heißt, das ist so eine doppelte Sicherheit. Einerseits Sicherheit für mich und natürlich auch für den Patienten.
Richtig, natürlich, genauso.
Wie lang und wie oft darf ich denn das machen?
Das Gerät bleibt, bis der Rettungsdienst eintrifft, am Patient dran und geht automatisch vor. Das heißt, das Gerät sagt dann irgendwann, entweder ist es wieder ein Herzschlag vorhanden, oder es sagt, Herz-Lungen-Wiederbelebung beginnen.
Dann, das heißt, dann kommt die Herzdruckmassage.
Dann kommt die Herzdruckmassage.
Der Patient kann wieder berührt werden. Legen Sie die aufeinandergelegten Hände in die Mitte der Brust. Drücken Sie im Rhythmus des Metronoms auf die Brust. Bleiben Sie ruhig.
Also das sind ja schon sehr, sehr schnell.
Ja, das ist ziemlich schnell. Also es gibt diverse Lieder, die man singen könnte dazu, die vom Tempo her passen. Aber ich sage immer, den Sekundenschlag, den hat jeder so ein bisschen Gefühl. Und ungefähr die doppelte Geschwindigkeit der Sekunde.
Und wie heftig muss ich drücken? Kann ich da was kaputt machen?
Natürlich, aber das ist in dem Fall nicht schlimm. Also wenn es mal knackt, dann ist da durchaus mal eine Rippe gebrochen. Was aber in diesem Fall wirklich überhaupt nicht schlimm ist, sondern dient ja letztendlich der Aufrechterhaltung der Vitalfunktionen im Körper. Und letztlich sichert es das Überleben des
Patienten. Also wenn dieses Gerät sagt, jetzt darfst du drücken und jetzt musst du drücken, dann sollte man drücken.
Dann auf jeden Fall losdrücken, genau. Ne? Brustbein, beide Hände aufs Brustbein, Tempo etwa 2x pro Sekunde. Von der Tiefe her, je nach Beschaffenheit des Körpers, der vor einem liegt, etwa 5 bis 8 Zentimeter. Und ja, das Ganze, bis das Gerät wieder in die Analyse geht oder bis eben der Rettungsdienst um die Ecke kommt und sagt, danke, wir übernehmen.
Dann nehme ich jetzt Folgendes aus dieser ganzen Geschichte mit, nämlich, dass ich eigentlich gar nichts falsch machen kann. Es steht alles, ich will jetzt nicht sagen idiotensicher, aber so, dass man auch unter Stress, unter Druck, das erste Mal vielleicht für einen oder sicherlich das erste Mal für einen, alles richtig machen kann.
Richtig, also wir haben es auch getestet zu einem Tag der offenen Tür in einer Schule, wo Eltern auch mal durchgelaufen sind und wir waren da präsent als Johanniter. Und die Eltern, die da wirklich lange nichts mehr damit zu tun haben, haben einfach das Gerät in die Hand gedrückt bekommen und sollten einfach mal machen. Und es war keiner dabei, der da irgendwie dann nicht wusste, was er zu tun hatte, weil das Gerät alles von selbst erklärt. Trotzdem muss ich sagen, dass wir in den Kursen feststellen, dass teilweise da Menschen dabei sind, die seit 20, 30, 40 oder sogar 50 Jahren im Straßenverkehr teilnehmen, aber nur ein einziges Mal einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen.
Und das mit 14.
Und da muss man sagen, entsprechend groß ist die Verunsicherung. Deswegen ist so ein Kurs auch immer eine feine Sache. Erstmal so ein paar allgemeine Sachen. Wie gehe ich denn allgemein mit jemandem um, der bewusstlos geworden ist? Das ist in den Kursen natürlich mit dabei. Das Gerät ist dann quasi noch das i-Pünktchen obendrauf, muss man sagen.
So, jetzt muss ich mich erstmal um die Pressesprecherin der großen Kreisstadt Aue, Bad Schlema, kümmern. Liebe Jana, lebst du noch?
Ja, ich habe versucht, die Luft zu lange anzuhalten, aber es ist mir nicht gelungen.
Besser ist.
Ja, besser ist das. Das, was mich, wo ich jetzt immer noch grübele, ehrlich gesagt, da würde ich gerne nochmal nachfragen. Ich hätte mir ja gerne diese Pads auf den entblößten Oberkörper geklebt, aber ich muss nochmal nachfragen, es steht zwar drauf, das eine muss oberhalb, glaube ich, der rechten Brust und das andere unterhalb der linken Brust oder andersrum. Gibt es da irgendeine Faustregel, wo man sagen kann, okay, bei Männern ist relativ einfach. Wie macht man das bei Frauen direkt auf die Brust? Oder könnten Sie vielleicht nochmal die genaue Position erklären?
Also eine Elektrode sieht man hier, kommt quasi um das rechte Schlüsselbein. Es gibt da noch eine besondere.
Also es hat gar nichts mit der Brust eigentlich zu tun. Es befindet sich eigentlich oben drüber.
Richtig, richtig. Andere Seite.
Rechte. Geht schon los. Also rechte Seite. Einmal rankleben. Da kann man, egal ob große Brust, kleine Brust, Mann oder Frau, die Stelle finden Sie, glauben Sie es mir.
Kommen Sie mal näher. Das andere? Die zweite Elektrode kommt quasi unter die linke Achsel.
Linke Achsel? Also hat auch wieder nichts mit der Brust zu tun?
Nein, hat auch nichts mit der Brust zu tun. Hier an der Seite. Wie schon gesagt, selbst wenn man die Elektroden verwechseln würde, das heißt, dort, wo das Bild rechts ist, macht man das links und umgekehrt. Dem Gerät ist das egal. Hauptsache, eine Elektrode da, eine Elektrode da. Klebt man beide an die Füße, funktioniert es nicht, aber ansonsten spielt es keine Rolle.
Dann sage ich jetzt an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Markus Neziella, er ist Trainer für Erste Hilfe und Ausbilder für Brandschutz bei den Johannitern, bei der Johanniter Unfallhilfe. Ja, und wir schauen jetzt mal zu Dr. Thomas Ketteler und schauen im Helios Klinikum in Aue vorbei. Dr. Thomas Ketteler ist am Helios-Klinikum in Aue der stellvertretende ärztliche Direktor, aber nicht in dieser Funktion ist er heute hier in diesem Podcast vertreten, sondern als Chefarzt der Kardiologie. Und mit ihm wollen wir natürlich, Dr. Ketteler, über Herz Infarkt bzw. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sprechen. Und Sie haben im Vorgespräch gerade schon angedeutet, in unserer Region sieht es da ganz düster aus.
Ja, das ist korrekt. Sie wissen vielleicht, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach wie vor die Todesursache Nummer 1 in ganz Deutschland sind und an der Spitze stehen die Herzinfarkte dabei. Und da müssen wir leider sagen, dass wir im Erzgebirge deutlich mehr Tote im Durchschnitt haben, die am Herzinfarkt sterben, als das im Rest unserer Republik der Fall ist.
Woran liegt denn das? Also das ist ja eine Frage, die drängt sich förmlich auf.
Ja, leider führen wir die Statistik nicht nur bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen generell an, sondern auch bei allen Risikofaktoren, die zu einer koronaren Herzkrankheit und der Maximalform des Herzinfarktes führen. Das sind zum Beispiel Diabetes, das ist Übergewichtigkeit, das ist die arterielle Hypertonie, aber durchaus auch der Nikotinabusus. Und man muss es leider konstatieren, kommt auch noch ein ungünstiges Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung dazu, was dazu führt, dass erstaunlicherweise die Patienten relativ selten und dann, wenn dann, sehr, sehr spät erst zum Arzt gehen, wenn häufig das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Das heißt, der Erzgebirger denkt immer, ist schon nicht, wischt das weg und geht dann, wenn tatsächlich richtig massiv die Beschwerden sind.
Also genau so ist es. Ich habe das schon vor vielen Jahren hier festgestellt. Der Erzgebirger wartet nachts bis zum nächsten Morgen. Er ist halt höflich, ne, schmeißt den Arzt nachts nicht aus dem Bett. Und am Wochenende wartet man bis zum Montag. Und das ist leider grundsätzlich falsch, wenn ein akuter Herzinfarkt auftritt. Sprich, Form von Druckgefühl, Schmerzen in der Brust, Brennen in der Brust mit Ausstrahlung in den Hals oder in die Arme, dann sollte man, wenn das nicht innerhalb von 10 Minuten von selber verschwindet, sollte man unbedingt den Rettungsdienst rufen und in die Klinik fahren, denn wenn es ein Herzinfarkt ist, kommt es auf wenige Stunden letztendlich an. Und wir wollen damit auch verhindern, dass es dann zu der noch größeren Katastrophe, nämlich zum Herz-Kreislauf-Stillstand kommt.
Gibt es denn Unterschiede zwischen Männlein und Weiblein, sowohl in der Häufigkeit als natürlich auch in den Symptomen?
Genau, es gibt eine geschlechts- bzw. auch altersentsprechende Unterschiedlichkeit. So ist es so, dass Männer in der Regel 10 Jahre früher erkranken als Frauen, nämlich im Bereich von oberhalb von 60 Jahren, während Frauen durch ihre Hormone lange, lange Zeit geschützt sind und meistens 10 Jahre später, häufig erst so ab dem 75. Lebensjahr, an den Erkrankungen erkranken und dann auch sterben können, an denen die Männer schon 10 Jahre früher gestorben sind.
Jetzt haben Sie schon ein paar Risikofaktoren genannt. Also Nikotin war dabei, also das Rauchen bitte tun, nichts lassen. Das ist wahrscheinlich die Empfehlung. Übergewicht reduzieren, so dass denn möglich ist. Bewegung, damit kann man gut gegensteuern?
Genau, da wohnen wir ja eigentlich in einer idealen Region. Die ist wunderbar, um draußen Sport zu machen, um sich zu bewegen. Und das ist das, womit man im Prinzip nicht früh genug beginnen kann. Rauchen, hatten Sie angesprochen, ist ein wichtiges Thema. Ich sehe leider momentan in der jüngeren Generation wieder eine zunehmende Tendenz, erstaunlicherweise vor allem wieder mehr bei Frauen als bei Männern, zur Zigarette zu greifen. Das ist ein Wegbereiter für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Da kann man nicht früh genug darauf hinweisen. Übergewichtigkeit, vor allem hohes Cholesterin. Und das erhöhte Cholesterin ist halt nicht nur eine Frage der Ernährung, sondern häufig sogar genetisch bedingt, sodass also bei entsprechenden Risikopatienten frühzeitig kontrolliert werden sollte, damit man Gegenmaßnahmen eingreifen kann.
Was macht das Rauchen beispielsweise erstmal mit meinen Gefäßen? Warum gilt das als Risikofaktor?
Die Inhaltsstoffe in der Zigarette beinhalten also Giftstoffe, die die Gefäßwände angreifen, die die Gefäßwände quasi porös machen, dafür vorbereiten halt, dass Cholesterin und andere Ablagerungsstoffe halt in die Gefäßwand hineingelangen, dort zu Ablagerungen führen, die das Gefäß dann immer enger machen. Gleichzeitig erhöht der Nikotinkonsum die Blutgerinnung, sodass es zur Bildung von Blutgerinnseln in den verengten Gefäßen kommen kann. Und das führt dann endgültig zum sofortigen Blutstopp und zum Herzinfarkt.
Wenn ich aufhöre zu rauchen, dauert es wie lange, ehe sich meine Gefäße wieder erholt haben?
Das hängt ein bisschen davon ab, wie lange man schon raucht. Man sagt also, bei Leuten, die sehr, sehr viel über viele Jahre oder Jahrzehnte geraucht haben, dauert es bis zu 15 Jahren, bis der Körper sich davon wieder erholt. Trotzdem muss man sagen, ist jedes Jahr, dass man mit dem Rauchen aufhört, hilfreich, um vorzubeugen. Weil ja der Nikotin oder die Nikotininhaltsstoffe auch nicht nur die Gefäße, sondern halt auch andere Gewebe schädigen, wie die Lunge zum Beispiel.
Jetzt wollen wir nicht nur über die Raucher reden, also ich möchte auch was zu mir wissen, das Übergewicht. Also dringend reduzieren logischerweise, was macht Übergewicht?
Übergewicht erhöht den Blutdruck, Übergewicht verengt die Gefäße und tritt ja insbesondere dann meistens in der Kombination mit zu wenig Bewegung auf. Und beides spielt natürlich eine Rolle. Bewusste Ernährung ist wichtig und nach Möglichkeit, sagen wir so, 5-mal in der Woche 30 Minuten sich körperlich so betätigen. Es muss kein Leistungssport sein. Es kann ein Sport sein, bei dem man in der Lage ist, sich noch mit dem Partner zu unterhalten, der neben einem läuft, der neben einem schwimmt, der neben einem Rad fährt. Das reicht aus, um die Gefäße ein Stück weit zu trainieren und tatsächlich bringt den Blutdruck runter, senkt die Cholesterinwerte, senkt den Zuckerspiegel, macht die Gefäße elastischer und bereitet das Herz auf Stresssituationen besser vor.
Also ich kann jetzt wieder lachen. Die Bewegung habe ich, zumindest die habe ich. Reicht es, einfach wandern zu gehen und wo sollte sich der Puls bewegen? Also da gibt es ja auch so ein paar Faustformeln, die man vielleicht im Kopf haben sollte. Ich habe mal irgendwo gelesen, maximal 220 minus Lebensalter, das ist so der Maximalpuls, den man erreichen sollte.
Genau, aber das sollte man nicht verwechseln mit dem Puls, den man quasi im Freizeitsport jetzt permanent haben muss, sondern das ist das, was man bei gesundem Körper, bei gesunden Organen maximal in der Lage sein muss zu bewerkstelligen. Ich empfehle den Patienten in der Regel tatsächlich immer, sich so zu belasten, halt, dass es man schon ein Anstrengungsgefühl hat, das einem aber tatsächlich noch in die Situation versetzt, dass man sich also mit denen man zusammen Sport macht, auch noch unterhalten kann. Ja, sonst wird es manchmal zu anstrengend und dann verlieren viele ihre Lust dabei. Man kann das Ganze natürlich auch berechnen, indem man nämlich quasi die Differenz zwischen seinem Ruhepuls und dem altersentsprechend maximalen Puls nimmt und davon nimmt man 50-60%, etwa die Hälfte. Und das sollte so der Puls sein, halt, den man halt bei einer Dauerbelastung auch mal für 10-20 Minuten beibehalten kann.
Da der Podcast ja doch ein bisschen länger ist, wollen wir an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammenfassen. Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Probleme.
Hoher Blutdruck, erhöhte Cholesterinwerte, Übergewicht, Rauchen, Zuckerkrankheit.
Und dann natürlich sozusagen das, was gegenwirkt. Also was kann man tun, um vorzubeugen?
Bewegung, möglichst mehrmals die Woche, nicht rauchen, Blutdruck optimieren, Zucker optimieren. Wie gesagt, Bewegung, Bewegung, Bewegung.
Dann sage ich vielen Dank, Dr. Thomas Ketteler. Er ist Chefarzt der Kardiologie hier am Helios Klinikum in Aue und auch stellvertretender ärztlicher Direktor im Haus. Glück auf!
Glück auf!
Oberbürgermeister Heinrich Kohl ist natürlich auch in diesem Podcast vertreten, denn Aue-Bad Schlema ist ein Vorreiter, wenn es um den Defi-Grät geht. Der hängt nämlich jetzt an ganz verschiedenen Stellen in Aue-Bad Schlema. Herr Kohl, warum machen Sie denn das eigentlich? Haben Sie Angst vorm Herzinfarkt?
Das weniger, sondern Respekt vor der Björn-Steiger-Stiftung, die ja früher eingeführt hat, das Luftrettungssystem, wesentlicher Bestandteil. Und sie hat sich jetzt, nachdem das perfektioniert ist, professionell für diese Laien-Defibrillatoren eingesetzt. Wir hatten eine sehr professionelle Unterweisung beim Landratsamt. Das ganze System sollte landkreisweit Rollout stattfinden. Ich habe das dann mitgenommen und hatte dann mal 4 Wochen später gefragt, wie sieht's denn aus? Und da hieß es, na, eine Stadt, meine Stadt oder noch einer vielleicht dazu, hätten sich dann gemeldet. Die anderen hatten kein Interesse. Da ich nun ja ein bisschen hobbymäßig mich Katastrophenschutz und solchen Dingen beschäftigt, war für mich der Rollout von einem derartigen System selbstverständlich, konnte nicht verstehen, warum das keiner machen will. Und es hat sich dann in der nächsten Zeit ergeben, auch durch Charity-Vereine, die in unserer Region Kontakte halten, dass man das auch als Einzelstadt machen kann, nicht nur als landkreisweite Angelegenheiten. Da war das klar, dass das für uns wichtig ist. Und durch glückliche Umstände, ja, dass wir einen Kardiologen haben, der das selber promoviert hat und auch einen Vertreter habe, der das unterstützt hat, haben wir Kontakt aufgenommen und plötzlich war es möglich, dass man in einer Stadt das auch machen kann. Und dann ging es eigentlich relativ zügig los. Wir haben Standorte gesucht. Das wird Optimierung. Ich glaube, pro 1000 ist es sinnvoll, eine solche Station zu haben. Und natürlich muss das finanziert werden. Und dort war es also zwar nicht einfach, aber doch müheloser als sonst, wenn man Fördermittel oder Spenden akquiriert, Leute, Unternehmen für das zu begeistern. Und somit haben wir jetzt in Aue ein ausgerolltes System von diesen, von den Laien bedienbaren Rettungssystemen.
Mehrere Fragen an dieser Stelle gleich. Erstens, wo befinden sich denn diese Standorte? War es schwierig, die überhaupt zu finden? Und dann, woran erkenne ich sie denn, die Standorte?
Sie müssen das flächendeckend machen. Es hat keinen Sinn, wenn Sie das erst 5 Kilometer mit dem Taxi hin und her transportieren. Es muss also flächendeckend sein. Und es soll auch dort sein, wo Leute sind. Also natürlich hat man dann in der Innenstadt eine stärkere Dichte. Sie sollen jedermann zugänglich sein. Man muss aufpassen, dass man keinen Vandalismus dort hat. Leider haben wir da schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht. Sie hängen also im Wesentlichen bei öffentlichen Gebäuden, öffentlichen Stellen, öffentlich zugänglichen Schalterräumen und an anderen Stellen, manchmal versteckt. Manchmal gibt es Hinweise, es soll nicht so exponiert sein, dass jeder da randalieren kann, sondern man muss es halt wahrnehmen im Laufe der Zeit, dass da ein Rettungsgerät aufgebaut ist. Ja, und Sie müssen gewissen technischen Voraussetzungen entsprechen. Ja, ist ja autonom, das Gerät, aber im Winter im Erzgebirge ist es manchmal kalt.
Da muss man den Akku laden.
Ja, das ist eine Sache, aber der muss ein bisschen beheizt sein, dass das nicht einfriert. Und braucht man eine Steckdose für eine elektrische Heizung. Das Gerät selber ist so gut geladen, dass das jetzt nicht so schlimm ist. Aber man muss eine gewisse Infrastruktur schon mitnehmen. Und das muss man dann aussuchen. Natürlich am Anfang war es einfacher, da haben viele sich freiwillig gemeldet. Später muss man das dann ein bisschen nachhelfen.
Wie sieht's denn aus? Ist das Gerät tatsächlich schon verwendet worden? Oder ist eines der Geräte schon verwendet worden?
Also das Beste ist, wenn es nicht verwendet wird. Das ist
keine Frage.
Ding. Im Augenblick ist noch mir kein Fall bekannt, dass es verwendet wurde, aber das kann jede Sekunde eindrehen, der Fall.
Jetzt könnte man natürlich auch vermuten, dass es noch nicht verwendet worden ist, weil ganz einfach das Hintergrundwissen dazu fehlt.
Sicherlich ist das die größte Scheu an der Stelle. Das geht einem selber. Das ist immer so, wenn man in einer Rettungssituation ist. Kannst du da was machen? Entweder ist man beschult, hat Erste-Hilfe-Kurse oder ist aus dem Beruf, dann hilft man. Aber sonst bleibt einem ja die Scheu immer des Laien. Und die kann bei dem Gerät überwunden werden durch Schulung. Deshalb sind wir dankbar, dass die Johanniter hier auch noch für die Laien ein Schulungsangebot machen, das von der Steiger Stiftung unterstützt wird. Und was wir gelernt haben bei der Sache, besonders geeignet sind durchaus Kinder, dafür jetzt nicht Kleinkinder, aber im gewissen Alter, die haben eine Technikaffinität und haben vielleicht nicht Scheu. Und ja, die Enkelkinder sind manchmal auch zur rechten Zeit am rechten Platze. Also schon das Kinder können, da können es Erwachsene natürlich in besonderer Weise lernen.
Haben Sie es selber schon ausprobiert und wie fühlt es sich an?
Naja, ich habe das jetzt nur im Rahmen der Präsentation mal mitgemacht. Also ich glaube, das kann jeder erlernen.
Also ganz einfach, dass Sie sagen, das ist wirklich von der Führung der Sprachsteuerung her so, dass man es einfach begreift.
Also ich glaube, dass so eine, ist nicht ganz künstliche Intelligenz, aber man wird dadurch geführt und man kann da sicherlich aus der Sicht eines Laien darauf vertrauen, dass man nichts falsch macht.
Also ich freue mich ganz sehr, dass es das in Auebad Schlema gibt und ich hoffe ganz sehr und noch mehr, dass sich andere Städte, Kommunen, Gemeinden, vielleicht der Landkreis irgendwann dieser Aktion anschließen. Vielen Dank, Oberbürgermeister Heinrich Kohl, Oberbürgermeister von Auebad Schlema und damit Glück auf.
Glück auf.
Defibrillatoren, die interessieren uns in diesem Podcast. Auebad Schlema ist herzsicher oder wird herzsicher gemacht und ganz entscheidenden Anteil daran hat natürlich nicht nur die Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister, der sich dafür eingesetzt hat, sondern auch die Björn Steiger Stiftung. Thomas Pflanz sitzt jetzt neben mir. Zunächst einmal Björn Steiger Stiftung. Ich glaube, das waren doch die, die überall die Notrufsäulen angebracht haben an den Autobahnen, die so nach und nach jetzt abgebaut werden.
Auch, ja, die Björn Steiger Stiftung wurde 1969 gegründet. Der Björn kam damals vom Baden und ist von einem Auto angefahren worden und saß letztendlich eine Stunde im Straßengraben und hat gewartet, bis der Rettungsdienst kam, der in den alten Ländern damals noch nicht verfügbar war, ist letztendlich am Schock gestorben. Daraufhin hat die Familie Steiger die Stiftung gegründet mit dem Ziel, das Rettungswesen in Deutschland aufzubauen und zu erneuern. Und so gab es halt verschiedene Steps, im Prinzip dann die Aufbau der Luftrettung in Deutschland, die Notruftelefone an den Autobahnen, den Baby-Notarztwagen und dann neuerdings das Projekt Herzsicher, was uns eigentlich sehr groß am Herzen liegt, weil wir haben jedes Jahr in Deutschland 100.000 Tote, die am plötzlichen Herzversagen versterben. Und unser Ziel ist es eigentlich, durch die schnelle Hilfe der Laien im Prinzip 50-70% da davon, dass die Patienten überleben.
Wir haben es in diesem Podcast schon mehrfach gehört. Also einerseits gibt es natürlich so ein paar Ängste, dieses Gerät zu bedienen. Und andererseits ist es so, es kann tatsächlich wirklich Leben retten.
Das auf jeden Fall. In dem Gerät sind 25.000 kardiologische Kurven hinterlegt. Und erst wenn das Gerät bei dem Patienten einen Herzkammerflimmern erkennt, dann wird auch erst der entsprechende Elektroschock bereitgestellt.
Also das heißt, ich kann gar nichts falsch machen.
Außer Sie tun nichts.
Das wäre der entscheidende Fehler. Was kostet denn so ein Gerät?
Diese Geräte kann man bei uns im Shop für 1.200 Euro erwerben. Da das hier aber eine Projektgeschichte ist, wo die Björn-Steiger-Stiftung mit beteiligt ist, berechnen wir für die Projektgeräte 3.000 Euro. Damit sind aber zum einen die Geräte inbegriffen, dann die Halterung. Weiterhin nützt es nichts, einfach so ein Gerät irgendwo an die Wand zu hängen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, die Bevölkerung mitzuschulen. So als Maßgabe, als Ziel wollen wir 100 Personen pro Gerät schulen. Und als weiteres im Prinzip, dass wir in die weiterführenden Schulen gehen. Da haben im Prinzip Studien nachgewiesen, dass Siebenklässler sowohl physisch als auch psychisch in der Lage sind, Herz- und Wiederbelebungen zu betreiben. Und dann geht's noch eine Idee weiter runter, wo wir in den Kindergärten gehen und denen spielerisch beibringen, wie kriegen sie Hilfe rein, wenn mit dem Opa mal was passiert am Wochenende und die sind alleine da.
Jetzt haben Sie so ein nettes Gerät da mitgebracht und wir haben vorhin schon so ein bisschen gewitzelt. Kann man auch als Handtasche verwenden?
Das hat natürlich ein schönes Design.
Würden Sie es mir mal zeigen, so ganz kurz, damit wir mal einen Eindruck bekommen? Also das ist schick verpackt erstmal.
Genau, also es hat im Prinzip eine Aufbewahrungsbox, wo zum einen der eigentliche Defibrillator hinterbracht ist. Und als
zweites sieht ein bisschen aus wie ein großes Discman früher.
Genau, ja. Und als zweites haben wir im Prinzip dann in dem Zubehörfach ist im Prinzip nochmal eine Beatmungsmaske und ein Zubehörbeutel, das man dann im Rahmen der Reanimation benötigt.
Und das sind auch die Geräte, die ich an den Standorten in Bad Schlemer finde?
Genau so sieht's aus.
Also die sehen genauso aus, schon fast, also durch das Blau-Gelbe auch sehr schön.
Die scharfen Geräte sind natürlich rot. Ja, das ist ein Übungsgerät, deswegen die Farbwahl, aber die scharfen Geräte sind rot.
Gut, so und damit muss ich dann einfach umgehen können. Und dass das gar nicht so schwierig ist, das haben Sie ja schon mitgekriegt in diesem Podcast. Denn ganz am Anfang stand ja sozusagen die Vorführung dieses Geräts. Und deshalb würde ich einfach sagen, sich trauen, das ist das Wichtigste.
Genau, so sieht's aus.
Ich habe mal irgendwo gehört, ich glaube Diana Hecker, die Stadtsprecherin, die hat mir das auch nochmal bestätigt. Es gab mal Untersuchungen, wo man getestet hat, wie reagieren denn Menschen, wenn tatsächlich was passiert. Laufen die vorbei, helfen die tatsächlich? Und erschreckend an dieser Stelle ist, da hängt Deutschland weit hinterher. Man hat das in verschiedenen Ländern probiert und Deutschland hat da ganz schlecht abgeschnitten. Also die haben zwar den Notruf gewählt, aber die haben halt ja nicht geholfen, nicht das gemacht, was man eigentlich im ersten Schritt tut. In anderen Ländern ist man da viel fixer.
Auf jeden Fall. Unser Herr Steiger hat sich das einfach mal zur Aufgabe gemacht, das mal zu testen. Wir haben mit einem Schauspieler am Stuttgarter Flughafen munter früh 7.30 Uhr einfach den Schauspieler mal umfallen lassen. Da sind von 10 Personen 10 drüber gestiegen. Dasselbe hat er in Chicago am Flughafen gemacht. Gut, ist natürlich Amerika. Von den 10 Personen, die da gekommen sind, waren 10 unten. Wobei man wissen muss, Erste-Hilfe-Ausbildung ist Amerika schulpflichtig. Und demzufolge sind die natürlich identisch mit den skandinavischen Ländern uns um Längen voraus.
An dieser Stelle würde ich jetzt doch noch mal gern den Dr. Ketteler mit einbeziehen ins Gespräch, denn er weiß ja, wie wichtig das ist, sehr, sehr schnell zu reagieren. Das hat er uns ja schon gesagt und anklingen lassen. Dr. Ketteler, es ist ganz einfach so, nichts tun ist das eigentlich Falsche. Ein Patient kann nicht toter sein, als er tot ist, oder?
Genau richtig. Wenn wer nichts tut, riskiert, dass der Patient dann wirklich stirbt. Und man muss wissen halt, wenn der Kreislauf stehen bleibt, und das ist beim Kammerflimmern der Fall, dann wird kein Blut mehr transportiert, wird das Gehirn und alle anderen Organe werden nicht mehr mit Blut versorgt, mit Nährstoffen versorgt. Und die Organe sterben dann nach und nach ab. Das Gehirn ist besonders empfindlich, hört nach 3 bis 5 Minuten auf zu leben. Deshalb muss es möglichst schnell wieder an den Kreislauf angeschlossen werden. Wenn wir wissen, das weiß der Herr Nizieller von den Johannitern noch besser, wir haben in Gesamtdeutschland etwa eine Durchschnittszeit, Einsatzzeit von den Rettungsdiensten von etwa 8 bis 10 Minuten. Das heißt also, die würden, wenn sie zügig kommen, immer quasi oder sehr häufig zu spät kommen, wenn man in der Zwischenzeit nicht durch Laien versucht, den Kreislauf wieder in Gang zu bekommen.
Ist es vielleicht wirklich so, dass wir in Deutschland zu nachlässig sind? Also Müsste man es vielleicht als Unterrichtspflichtfach einführen?
Genau, das wäre sehr, sehr wichtig. Und es gibt auch eigentlich einen Kultusministerbeschluss, der ist mehrere Jahre alt. Da haben sich die Länder eigentlich verpflichtet, Reanimationsmaßnahmen in den Lehrplan mit aufzunehmen. Das ist auch nach meinem Wissen momentan nur in ein oder zwei Bundesländern auch bislang umgesetzt worden, nämlich ich glaube in Mecklenburg-Vorpommern und möglicherweise in Baden-Württemberg. Da sind auch wir hier in der Region vorbildlich, müssen wir sagen, denn wir haben in der Zwischenzeit tatsächlich halt alle weiterbildenden Schulen jetzt in diesem Jahr schon in den Jahrgangsstufen 7 geschult, also hunderte von Schülern. Und das machen wir, haben wir auch davor schon viele Jahre an den Gymnasien in der Region hier gemacht, dass wir Erste-Hilfe-Unterricht erteilt haben. Was aber jetzt natürlich hinzukommt, das ist der Unterricht auch bei Schülern mit dem automatischen Defibrillator.
Wohin kann man sich wenden, wenn man jetzt Interesse findet und sagt, also ich brauche mal dringend wieder eine Schulung oder vielleicht auch mit einer Klasse irgendwo hinkommen will? Wie kann das funktionieren? Wissen Sie was? Haben Sie Ansprechpartner für uns?
Genau, da habe ich einen sehr, sehr guten Ansprechpartner. Da würde ich an die Johanniter-Unfallhilfe verweisen. Das sind unsere Partner, die sich bewährt haben über viele Jahre schon in der Ausbildung von Laien und die uns auch hier bei der Ausbildung von Erwachsenen und auch von Schülern tatkräftig unterstützen.
Dann sage ich vielen Dank. Sie haben ja die Johanniter schon am Anfang dieses Podcasts festgestellt bzw. kennengelernt, als Sie vorgestellt haben, wie dieser Defi funktioniert. Ja, und jetzt werden wir noch ganz ausführlich über Schulungsmöglichkeiten sprechen. Vor mir liegt noch ein Sträußlein Blumen, was ich heute geschenkt bekommen habe. Und vor mir sitzt auch eine Blume, eine echte Blume, Daniela Blume von den Johannitern. Glück auf, Glück auf. Wir haben es gerade schon angekündigt, wir wollen jetzt in diesem Podcast natürlich auch über Schulungsmöglichkeiten sprechen, denn es gibt die Hemmschwelle, diesen Defi einfach zu verwenden.
Ja, das ist richtig. Erstmal sind wir natürlich sehr froh, dass wir dieses Projekt mit unterstützen können, dass wir das begleiten können, weil wir Johanniter hier im Erzgebirge natürlich schon über viele Jahre hinweg Erste-Hilfe-Ausbildungen anbieten und jetzt natürlich mit den Defis, ja, das gern mit unterstützen.
Sie sind Pressesprecherin bzw. für die Öffentlichkeitsarbeit bei den Johannitern zuständig. Wie ist denn aktuell das Interesse an solchen Schulungen?
Das Interesse ist immer groß. Also es gibt ja verschiedene Schulungen. Es gibt die Ausbildungen in Betrieben. Es gibt die Ausbildungen für Führerscheinanfänger. Und die Führerscheinanfänger wird es ja immer geben. Die müssen ja einen Erste-Hilfe-Kurs belegen. Und was auch immer mehr zunimmt, sind die Ersten-Hilfe-Kurse für Kinder. Also die Kindergärten, die wir schulen. Also wir gehen direkt in die Einrichtungen und haben da auch verschiedene Projekte, den Rettungswichtel zum Beispiel. Da geht es um die Vorschulkinder, um den sicheren Weg auf dem Schulweg dann irgendwann mal, dass die gut gewappnet sind und sicher zur Schule kommen.
Wohin kann ich als Laie, also der einfach weder in die Schule geht, noch irgendwo zu einem Betrieb gehört, aber sagt, Mensch, mein erster Hilfekurs ist so lang her und eigentlich will ich das mit dem Defri auch noch wissen. Was mache ich dann?
Also wir haben in Schneeberg unser Erste-Hilfe-Ausbildungszentrum in der Neustädter Straße 5, direkt in Schneeberg. Oder wir haben in Auerbad Schlema auch unsere Geschäftsstelle in der Kantstraße 1. Hier kann man sich immer an uns wenden. Es gibt eine Hotline. Es gibt natürlich auch unsere Webseite www.johanniter.de. Hier sind die ganzen Kurse aufgelistet, wo man sich auch online anmelden kann und natürlich gerne immer telefonisch nachfragen. Also wir würden dann die Kurse belegen mit den Interessenten zusammen. Genau. Und in Betrieben, wie gesagt, sind wir ja auch überall liegen Flyer aus etc. Also die Werbung ist ganz gut und über unsere Social-Media-Kanäle.
Was sagen denn Ihre Mitarbeiter, also die, die Schulungen auch anbieten? Sind die Leute, die hinkommen, sehr aufgeschlossen, also gerade auch was dieses moderne Gerät angeht oder eher weniger?
Teils, teils. Aber ich glaube fast, dass da unser Markus da besser darüber berichten kann. Die Kinder sind natürlich aufgeschlossener, das merken wir wirklich. Die sind interessiert, die sind neugierig. Bei den Erwachsenen ist schon so eine gewisse Hemmschwelle manchmal vorhanden, ja, das kann man schon sagen, ja.
Dann gehen wir nochmal zu Markus. Auch Markus ist noch hier. Markus, was ist das, was die Leute hemmt, dieses Gerät einfach zu nehmen? Ich habe ja gesagt, es sieht ja harmlos aus, erinnert mich ein bisschen an ein altes Discman oder sowas in der Richtung.
Ja, in erster Linie ist es natürlich einfach der Gedanke, irgendwas falsch zu machen. Wer natürlich technisch nicht sehr affin ist, da hat da schon Schwierigkeiten. Erstmal, wo schalte ich es an und so weiter. Aber die meisten merken dann, sobald das Gerät an ist, wird alles vom Gerät erklärt. Es hat ein bisschen was mit dem Alter zu tun auch, ne? Aber wie gesagt, es geht ja darum, in den Kursen möglichst Hemmschwellen abzubauen und in den meisten Fällen gelingt es.
Deshalb an
Fällen gelingt es.
In allen Fällen gelingt es, wenn das kein Schlusswort ist. Ich sage vielen Dank dieser Runde und hoffe natürlich, dass Sie viel genutzt werden oder nicht oft genutzt werden müssten. Aber wenn Sie benötigt werden, dann mögen Sie bitte genutzt werden. Die Defis im Stadtgebiet von Aue-Bad Schlema, und damit ein herzliches Glück auf. Glück auf.